Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr jeden Tag einen Fall vom Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute eine Gaunertour durch Italien mit Andreas Dobler. Er erzählt von einer Bar, die in den 80er Jahren zu einem kriminellen Giro d'Italia losgezogen ist. Moderiert wird der Podcast von Sarah Spreiter. Das ist die erste Folge von diesem Fall. Folge 2 und 3 findet ihr im Feed von «Unter Verdacht» und als Link im Episodenbeschreib. Wenn euch der Giro gefallen hat, dürft doch gerade den ganzen Podcast abonnieren. Euch weiterhin schöne Festtage, einen guten Start im 25. und bis bald. Ciao zusammen.
Es ist Februar im Jahr 1979. Wir sind am Bahnhof von der italienischen Hafenstadt Genua. Zwei Schweizer und eine Schweizerin steigen aus ihrem Auto aus und gehen suchend durch den Bahnhof.
Der ist relativ gross, aber wir haben ihn relativ schnell gefunden. Er ist einfach bei der Kloschar gehockt und hat gewartet.
Der Mann, den sie am Bahnhof von Genua abholen wollen, ist auch ein Schweizer. Er heisst Werner Rudolf Meier, redet aber nicht mehr so gut Deutsch, denn der Mann war vorher 24 Jahre lang in verschiedenen italienischen Gefängnissen. Die Polizei hat ihn freigelassen und in Genua ausgesetzt. Er sieht verlebt aus und müde. Zu viert steigen sie nachher, wo sie sich gefunden haben, wieder ins Auto und fahren in Richtung Schweizer Grenze nach Chiasso.
Wie bringt man einen über Grenze, der keinen Ausweis hat? Er hat ja keinen Personalausweis gehabt.
Sie arbeiten in der Schweiz und der Mann staunt. Autobahnen hat er in der Schweiz noch nie gesehen. Überhaupt entdeckt er eine völlig neue Welt. Eine Welt, die sich weitergedreht hat, während sie für ihn im Gefängnis stillgestanden ist. 24 Jahre lang.
Das ist die Geschichte von einem Schweizer Paar, wo in den 1950er Jahren das Leben führt wie Bonnie und Clyde. Stellen, Essen, Lieben. Bis sie einen Italiener kennenlernen und die Situation eskaliert. Und es ist eine Geschichte von einer offiziellen Schweiz, die für einen verurteilten Verbrecher kämpft. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio steht jetzt der Andreas Dobler, Kulturredaktor beim Tagesanzeiger, und er hat zum heutigen Fall recherchiert. Hallo Andreas.
Hoi Sarah.
Unglaublich, das ist für mich eines von den wirklich ergreifendsten Erlebnisse, die ich hatte als Reporter, und ich war fast auf der ganzen Welt, außer in den Krieg. Wie der die neue Schweiz erlebt hat, da habe ich nicht gewusst, dass es eine Autobahn gibt. Und ich weiss noch, wir sind im Bodenhaus in Splügen gegessen und da hat er sich Geschnetzeltes gewünscht mit Rösti.
Andreas, wer hören wir da?
Das ist der Karl Lühend, ein Journalist, ein sehr bekannter. In dieser Zeit, in der wir darüber reden, war er stellvertretender Chefredakteur vom «Blick». Und er war dort dabei, wo der Werner Rudolf Meier nach 24 Jahren aus dem italienischen Gefängnis entlassen worden ist. Aber zu ihm dann später noch mehr.
Genau, er wird später dann noch eine Rolle spielen. Zuerst aber reden wir über den Mann, den Karl Lühend in Italien abgeholt hat. Der, der eben am Bahnhof in Genua sitzt. Der Werner Rudolf Meier. Und so machen wir einen Zeitsprung, weil, um diese Geschichte zu verstehen, da müssen wir ein paar Jahre zurück ins Jahr 1929. Was passiert dort?
Am 9. April 1929 wird im Kanton Zürich ein Kind geboren. Unehelich. Das ist zu dieser Zeit sehr schwierig. Und so wird der Bub auch in eine schwierige Lebenssituation hineingeboren. Sein Name Werner Rudolf Meier, wobei das nicht sein erster und auch nicht sein letzter Nachname sein wird.
Was war denn sein erster Nachname gewesen?
Ja, er heisst eigentlich Vogler und wegen dem Namen wird er sehr häufig gecancelt. Und das ist dann auch der Grund, warum er beim Regierungsrat vom Kanton Zürich ein Gesuch stellt, um den zu ändern. Und so heisst er danach eigentlich Werner Rudolf Meier, so wird er auch bekannt.
Wir reden jetzt auch in dem Podcast von Werner Rudolf Meier und du hast gesagt, seine Geschichte, sein Leben ist von Anfang an eher von Schwierigkeiten geprägt. Wieso das?
Ja, wie seine Mutter ist sehr jung, wo er auf die Welt kommt. Sie ist 17. Der Vater von dem Kind macht sich davon, der setzt sich ins Ausland ab. Und für den Bub oder die Familie ist es dann insgesamt schwierig, um irgendwie so den Boden unter den Füßen überzukommen. Der Werner wird während seiner Kindheit mal in ein Kinderheim geschickt, nach Graubünden, wo er dann eben von älteren Heiminsassen gecancelt wird, wegen seinem Nachnamen. Und er soll dort auch missbraucht worden sein.
Der Werner Rudolf Meier ist also dort anfangs von seinen Teenagerjahren und er hat schon dort sehr viel durchgemacht. Wie geht es denn für ihn weiter?
Ja, das ist eigentlich ziemlich, in seiner Kindheit bricht ja mal der Krieg aus. Also, wo 1939 der Krieg ausbricht, ist er 10. Und er ist während dieser Zeit sehr auf sich allein gestellt. Also auch seine Mutter ist natürlich überfordert mit dieser Situation. Und er rutscht dann dort schon ein bisschen in Kleinkriminalität ab. Er klaut Flaschen und ab und zu Esswaren. Aber das haben eigentlich andere Jugendliche zu diesem Zeitpunkt auch gemacht. Aber der Werner hat Pech. Er wird verwünscht und die Jugendanwaltschaft schaltet sich ein.
Und das ist nicht das letzte Mal, wo er mit der Behörde in Kontakt kommt.
Nein, er hat schon als Jugendlicher ein Portemonnaie geklaut und wird dann von der Polizei gesucht. Und er kommt dann irgendwann mal Angst über und nach dem Krieg im Frühling 1946 flüchtet er mit einem Freund zusammen nach Marseille, nach Frankreich. Dort wird er festgenommen und kommt ins Gefängnis. Also er ist dort ja noch nicht einmal 17 und hat schon das erste Mal eine Gefängniserfahrung hinter sich. Das heisst dann, er hat damals in die Fremdenlegion wählen. Die Schweizer Behörden organisieren dann, dass er kurz darauf aber wieder zurück in die Schweiz kommt.
Und so ist er zurück in seinem Heimatland. Wie geht es dort für ihn weiter?
Ja, er fängt eine Lehre an als Konditor. Er bricht dann ab. Er kommt dann in eine Arbeitserziehungsanstalt, also in ein Erziehungsheim in Uetiken. Und auch dort wird er geschlagen. Und tatsächlich ist es so, dass die Jugendheime, die Erziehungsanstalten zu dieser Zeit ziemlich furchtbar sind. Das sind eigentlich wie so ein Gefängnis, wo die Jugendlichen durchaus auch mal misshandelt werden. Immerhin lernt er dort einen Beruf, er wird Schreiner und er kommt dann auch wieder frei. Dann sieht es eigentlich mal so ein bisschen gut aus in seinem Leben. Also mit 23 heiratet er seine erste Frau. Aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor. Aber das Familienglück hält ihn nicht lange. Er begeht dann wieder Einbrüche mit früheren Kollegen, die er in Uetiken kennengelernt hat. Er wird verwünscht und so zerbricht eigentlich die Ehe, weil eben dann auch Alkohol eine Rolle spielt und so gehen die auseinander.
Also das Glück hätte Werner Rudolf Meier scheinbar schon wieder verloren. Es kommt dann aber wieder und zwar so um die 26. Im Frühling 1955 sind wir jetzt. Dort lernt er Werner Rudolf Meier eine neue Frau kennen.
Genau, er trifft auf eine Frau namens Bipsi Haller. So sagen wir ihr in diesem Podcast. Sie heisst in Wirklichkeit anders. Sie ist 18, er eben inzwischen 26. Sie verlieben sich, das ist irgendwie eine grosse, heisse Liebe. Und sie ziehen beide nach Interlaken. Er will dort eine Boxhalle aufbauen, weil er ist ein begeisterter Boxer. Anscheinend soll er bei Amateurkämpfen sehr erfolgreich sein. Aber dann kommt schon das mit dem Geld, oder?
Schon wieder.
Genau, das ist wirklich so ein bisschen der Begleiter in dieser ganzen Geschichte. Er veruntreut 2000 Franken, das wird dann halt relativ schnell bekannt. Aber der Werner Rudolf Meier, der will nicht schon wieder ins Gefängnis. Die Polizei kommt ihn abholen, aber der Werner Rudolf Meier, der Amateurboxer, schlägt den Polizist mit einem Faustschlag K.O. Der Polizist geht um wie eine abgesägte Tanne. Und Werner Rudolf Meier sperrt ihn ein, den Polizist, und flüchtet gemeinsam mit der Bipsi und seinem Sohn, der so heisst wie er, der kleine Wernerli.
Also der Werner Rudolf Meier, stellen, klauen, Polizei, Gefängnis, also es ist immer das Gleiche, oder?
Es ist immer etwas los in diesem Leben, ja, definitiv. In dem Moment besteigt jetzt der Schnellzug ins Tessin, der Bub, der Wernerli, der lässt sie in Brisago bei Verwandten, reisen zu zweit, Bipsi und er, weiter über Canobio nach Mailand. Sie geben sich als Ehepaar aus, mit Pass, die sie anscheinend gefälscht haben, wo sie eigentlich nicht verheiratet sind.
Jetzt sind sie also in Italien. Was machen sie dort?
Naja, sie merken ja zuerst mal, dass sie kein Geld haben. Und dann macht eben der Werner Rudolf Meier, was er so macht. Jetzt halt einfach zusammen mit der Bipsi.
Also er geht stellen.
Genau, sie gehen jetzt zusammen auf Diebestour, also Pipsi und er, ein bisschen wie Bonnie und Clyde, wie es später heisst. Und das ist eigentlich schon, wo sie dann nach Mailand in Genua ankommen. Da laufen sie irgendwie an der Rezeption vorbei und da sieht der Meier die Hotelkasse. Und dann nehmen sie es einfach mit, 300'000 Lire, was zu dem Zeitpunkt etwa 2'000 Franken entspricht, das extrem viel Geld. Das ist ihre erste Coup.
Es ist ihre erste Coup. Wie geht es denn weiter für die beiden Bonnie und Clyde aus der Schweiz?
Es geht einfach weiter. Sie sind ein bisschen auf einem Trip. Sie gehen weiter nach Finale Ligure, nach Alassio, nach Sanremo, nach Venedig.
Ei, ei, ei.
Und von dort aus der Adriaküste entlang in den Süden. Und das System ist eigentlich auf dem Giro d'Italia. Also es ist wie so ein krimineller Giro d'Italia natürlich. ist eigentlich immer das Gleiche, oder? Also Taxi berauben das Badgäste aus, zu Abend gehen sie gross feiern, gehen ins Casino, gut essen, leben ein Leben in Saus und Braus. Und es ist auch offensichtlich eine grosse Liebe zwischen den beiden. Also die haben während dieser Zeit ein wirklich gutes Leben auf Kosten von anderen.
Also während dem kriminellen Giro d'Italia, wo du so schön gesagt hast, landen sie dann irgendwann in Rom?
Genau, es ist Mitte September 1955 und sie sind inzwischen in Rom und quartieren sich dort in einem Hotel, gerade beim Bahnhof Roma Termini ein. Und dann aber am zweiten Abend nach ihrer Ankunft, dort macht Werner Rudolf Meier eine verhängnisvolle Begegnung.
Wer trifft er denn?
Er trifft dort am Bahnhof in Rom einen jungen Mann, der ihn auf Italienisch anspricht und um eine Zigarette fragt. Und wo der Meier nachher so mit ihm redet und ihn nachfragt, dann sagt er, ich bin der Salvatore Gadoni. Und dann fügt er noch dazu, mit mir kann man Geld verdienen. Viel Geld kann man mit mir verdienen.
Wer ist denn der Salvatore Gadoni?
Er steht Anfang 20, nicht besonders gross, trägt verschlissene Kleider, also ziemlich finstere Gestalt und offensichtlich ist das kein unbeschriebenes Blatt für die italienische Justizbehörde. Der Gadoni ist schon mehrfach vorbestraft. Und zwar nicht wegen Bagatellen. Der Gadoni wird Werner Rudolf Meier und der Bipsi mal später sagen, dass er schon einen ziemlich brutalen Mord verübt hat.
Das weiss der Werner Rudolf Meier zu dem Zeitpunkt aber noch nicht und die Bipsi auch nicht. Was macht denn der Werner Rudolf Meier in dem Moment, wo er ihn kennenlernt?
Er findet das zuerst mal spannend. Also er, der sich überall in den letzten Monaten so ein bisschen Geld ergaunern musste, wird hellhörig und denkt, ja, Moment, da verspricht mir jemand an einem Kiosk das grosse Geld. Wir müssen sozusagen nicht mehr jeden Tag klauen gehen, sondern noch ein bisschen länger davon leben. Also zeigt der Werner Meier am Gadoni einen Revolver, den er vorher gestohlen hat. Also er will sozusagen ihm das Vertrauen anbieten. Und der Gadoni sagt, dass man den Revolver für viel Geld verkaufen
kann. Und was passiert denn? Verkaufen Sie den Revolver?
Nein. Der Käufer, den der Gadoni im Auge hatte oder ihnen versprochen hat, der ist nicht daheim. Aber dann passiert etwas Wichtiges für die weitere Geschichte. Der Gadoni schlägt vor, mit dieser Waffe eine Tankstelle zu überfallen und so eben zu sehr viel Geld zu kommen. Das ist so ein bisschen ein Spiel in dem Moment für den Werner Rudolf Meier, so ein bisschen eine Mutprobe. Also er fragt ihn, ob er sich so etwas überhaupt traut und meint dann so, ja, vielleicht bist du ja zu feig für das, vielleicht machst du das ja gar nicht. Ja, es kommt dann natürlich anders.
Es kommt anders, also der Werner Rudolf Meier macht da mit.
Genau, also die überfallen die Tankstelle, bedrohen den Angestellten, sperren dann ein und er bietet insgesamt 35'000 Lire. Das ist nämlich gar nicht so viel. Am heutigen Zeitpunkt wären das etwa 600 Franken.
Also nicht mit dem grossen Geld, das der Gadoni versprochen hat?
Nein, nein, nein. Aber jetzt ist der Werner Rudolf Meier sozusagen wegen einem bewaffneten Überfall, wird der ja gesucht und ist eigentlich so ein bisschen im Boot vom Gadoni. Es zeigt sich jetzt so ein bisschen, natürlich hat sich eine rote Linie überschritten, oder? Er macht jetzt bewaffnete Überfälle, er macht dort mit und er würde ja offenbar auch im schlimmsten Fall von dieser Waffe Gebrauch machen.
Und braucht er denn die Waffen auch wirklich? Setzt er sie ein?
Ja, tatsächlich geht es nicht lange, bis das passiert. Der Gadoni und er, die ziehen nämlich schon am Nächsten Tag, also am Tag nach dem ersten Tankstellenüberfall, ziehen die schon wieder los und wollen mehrere Tankstellen überfallen und dort die Tankwerte ausnehmen. Und dort kommt es zu zwei wichtigen Zwischenfällen. Also bei der ersten verpasst Werner Rudolf Meier am Tankwart einen Faustschlag. Und der ist anscheinend so heftig, dass er sich selber dabei an der rechten Hand verletzt, wenn er zuschlägt. Und noch ärger geht es dann beim zweiten Versuch in dieser Nacht zu und her. Nämlich der Tankwart selber, wo sie überfallen wollen, der hat eine Waffe. Und dann kommt es dann zu einer Schiesserei zwischen dem Tankwart und dem Meier. Eine Kugel aus dem Revolver löst sich und streift den Tankwart im Gesicht. Der Meier glaubt ganz kurz, der Tankwart sei tot. Er hört Polizeisirenen. Offensichtlich ist der Polizei schon auf sie aufmerksam geworden und dann flüchtet sie.
Er meint aber nur, der Tankwart sei tot. Der ist aber mit seinem Leben davongekommen. Also schon beim zweiten Mal, wo die zwei zusammen unterwegs sind, der Meier und der Gadoni, geht es fast schief. Die Polizei weiss Bescheid und sucht sie. Was passiert denn? Hören sie einfach auf damit oder machen sie weiter?
Nein, sie hören nicht auf. Aber sie haben zu dem Zeitpunkt schon Angst. Also alle Zeitungen schreiben über sie, dass es bewaffnete Überfälle gibt auf Tankstellen. Und so beschließen sie zu dritt, also Pipsi, der Werner Rudolf Meier und der Gadoni, aus Rom abzuhauen. Sie kaufen sich ein Zugbillett und fahren ab nach Napoli. Dort kommen sie am 21. September 1955 an.
Der Giro d'Italia, der kriminelle Giro d'Italia, geht also jetzt das dritte weiter.
Genau, ja. Und eben der Gadoni, das wird dann immer deutlicher, der hat eine Geschichte. In Napoli erzählt er den Pipsi und den Werner Rudolf Meier, dass er schon auf brutalste Weise Leute ermordet hat. Der Meier und der Gadoni gehen dann aber trotzdem weiterhin auf Raubtour und überfallen weitere zwei Tankstellen.
An dieser Stelle möchte ich unsere Expertin Mai Bailey fragen. Wir haben die Biografie von Werner Rudolf Meier, von dem kleinkriminellen Jugendlichen, der so ein paar Lebensmittel klaut, zu einem Komplizen von einem Mörder. Er gerät immer tiefer und tiefer ins Verbrechen und er kann irgendwie die Überfälle einfach nicht sein lassen. Mai, ist das typisch, so die Entwicklung?
Das kommt sehr darauf an, was man auch als Person mit sich bringt. Um von Kleinkriminalität zu Gewaltdelikt überzugehen, was denn Raubdelikte auch sind, braucht es schon auch die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden. Oder? Also das haben nicht alle. Und gleichzeitig muss ja intern eine Gitterabwägung vornehmen und sagen, ob sich das Verhalten für mich lohnt oder eben nicht. Mhm. Also ich muss bereit sein, auch irgendwie Gewalt anzuwenden und mir Chancen auch ausrechnen, dass ich davon komme. Auf den Fall von Herrn Meier abgebrochen, muss man wie sagen, dass die Vermutung nachliegt, dass er doch genug kriminelle Energie mit sich gebracht hat und seine eigenen Bedürfnisse nach Reichtum und Besitzvermehrung ausgelebt hat, ohne Rücksicht auf die Folgen, die es für die geschädigten Personen hat, sei es eben die Tankstellenbesitzer oder die Badegäste. Also für ihn ist es wie ein kleiner Schritt gewesen, die Vorgehensweise auch um brutalere Massnahmen zu erweitern.
Und man sieht ja auch bei ihm, es kommt immer wieder, eben als Kind, als Jugendlicher, auch bei dem Boxstudio, wenn er öffnen wollte, es liegt dann irgendwie Geld rum und er kann es wie nicht silo, hat man so ein bisschen das Gefühl.
Ja.
Kann man irgendeine Art von Sucht nach Verbrechen oder eben auch gerade nach Diebstahl entwickeln?
Also ganz prinzipiell gibt es eine Form vom krankhaften Stehlen, das nennt sich Kleptomanie. Mhm. Obwohl die Diagnose oder in den Diagnosesystemen eigentlich ein bisschen umstritten ist. Aber prinzipiell, wenn man dort bleibt und sagt, Menschen, die unter Kleptomanie leiden, die haben einen intensiven Drang zum Stehlen. Und das Stehlen geht häufig mit einem Gefühl von Spannung einher. Und es stellt sich wie Erleichterung nach dem Diebstahl ein. Also ähnlich wie wenn man eine Zigarette raucht und dann oder so einerseits das Gefühl oben runter regulieren oder das Gefühl irgendwie regulieren, plus auch der Kampf gegen die Entzugserscheinungen irgendwie. Mhm. Im Gegensatz aber zu den Hundskommunen-Diebstählen in dem Sinn, bei der Kleptomanie geht es nicht um Bereicherung, sondern es ist ein Mittel eben vor allem von der Emotionsregulation. Und der gestohlene Gegenstand, der kann wertlos sein oder muss einmal, nicht einmal unbedingt von den Betroffenen benötigt werden. Meist wird es sogar nachher weggeschmissen oder verschenkt. Und im Fall von Herrn Meier scheint es aber ein bisschen anders zu sein. Oder dort geht es eher darum, sich selber zu bereichern und mit möglichst wenig Aufwand ein luxuriöses Leben zu führen.
Also in dem Fall von ihm gehst du jetzt nicht davon aus, dass er an Kleptomanie leidet?
Nein, sondern dass es wirklich eine Form von Lifestyle ist oder eine leichte Art, eben sich den Lebensunterhalt zu verdienen.
Danke vielmals, Mai. Wir hören uns später dann nochmal. Andreas, seit der Meier mit dem Gadoni unterwegs ist und ihn getroffen hat in Rom, dort kommt ein Ereignis nach dem anderen aus. Irgendwie banale Diebstähle zusammen mit der Bipsi werden plötzlich bewaffnet, ihre Raubüberfälle, es gibt Schiessereien und er verletzt sich dabei, der Meier. Wie lange kann das noch gut gehen, Andreas?
Eigentlich nur bis da. Weil zwei Tage später, da sind sie immer noch in Napoli, es ist inzwischen der 25. September 1955, da geht der Gadoni auf einen Taxifahrer zu. Der heisst Gennaro Ferrara. Das ist ein 44-jähriger, mehrfacher Familienvater. Und der fährt einen ganz neuen Fiat. Seine Taxikollegen nennen ihn den Heiligen, weil er eben gleich heisst wie der Stadtheilige von Napoli. Und die steigen ein. Also die Bipsi und der Werner Rudolf Meier und der Gadoni steigen bei dem Taxifahrer ein, beim Ferrara. Und was der nicht weiss, es wird das letzte Mal sein, wo er den Motor von seinem Fiat kann starten.
Wo fahren die drei Herren mit ihm?
Das ist eine Falle für den Gennaro Ferrara. Sie versprechen ihm, er könne mit der Bipsi Sex haben. Sie würde ihm jeden Wunsch erfüllen. Es ist nur an einen Ort fahren, wo sie ungestört sein können. Und das macht der Ferrara.
Und dann, was passiert?
An einem einsamen Waldweg steigen alle vier aus dem Auto. Der Gadoni nimmt den Revolver und richtet ihn auf den Ferrara. Der Werner Rudolf Meier tastet den Ferrara ab, sucht nach Geld, nach Wertsachen. Aber ausser der Uhr ist da nichts zu holen für die Gangster. Der Gadoni sagt dem Meier, er soll dem Ferrara die Faust ins Maul schlagen, damit der umgeht. Aber der hat ja immer noch seine bandagierte Faust wegen dieser Verletzung. Kann das also nicht machen. Und so beschließt sie, den Ferrara zu fesseln und dann mit dem sein Taxi zu flüchten. Also das Gangster-Trio wird sich absetzen, während der Ferrara an irgendeinem Baum gefesselt ist. Der Meier und Pipsi gehen wegen dem zurück zum Taxi und wollen das Abschleppseil holen. Doch dann eskaliert die Situation. Die beiden, so wird später erzählt, hören einen lauten Schrei.
Das war die erste Folge vom Fall 24 Jahre Gefängnis, ein krimineller Giro d'Italia. Und so geht es in der nächsten Folge weiter. Was ist an diesem Septemberabend in Napoli genau passiert?
Kurz darauf ab, kommt Ihnen der Gadoni entgegen, ist voll Blut.
Wie lange kann das für den Werner Rudolf Meier und für die Bipsi Haller noch gut gehen?
Er will aussteigen und sich vom Gadoni trennen. Und dann kommt es zum Eklat zwischen den beiden Gaunern. Also zwischen dem Werner Rudolf Meier und dem Gadoni.
Und was wollen die 15 Männer, die beiden kurz darauf ab, mitten in der Nacht im Hotel suchen? Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basler Zeitung». Die nächste Folge zu dem Fall die kommt in einer Woche, nächsten Dienstag. Es sei denn, ihr habt ein Abo vom «Tagi», der «BZ», der «Batz» oder von einem anderen Mediatitel, dann könnt ihr jetzt schon alle drei Folgen zu dem Fall aufs Mal hören. Wo und wie das geht, das lesen wir in den Shownotes. Zu diesem Podcast gibt es übrigens auch einen Newsletter mit dem gleichen Namen. Abonnieren Sie doch, dann schicken wir euch jede Woche die aktuelle Folge zu und weitere spannende True-Crime-Inhalte. Habt ihr Kritik, Fragen oder Lob zu dem Fall, dann schreibt uns doch gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Verzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall der Andreas Dobler, Skript Noah Fendt und Sarah Spreiter, Schnitt und Produktion Noah Fendt, Redaktion Tina Huber, Sounddesign Tobias Holzer. Mein Name ist Sarah Spreiter. Bis bald. Ciao.